You're listening to Radio Golf Show.
Right, hau rein.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gonzo Golf mit Michael F. Basche. Mein Name ist Frank Förster, ich bin Ihr Host und es freut mich, dass Sie zuhören. Michael, herzlich willkommen, wie geht's dir, mein Lieber?
Lieber Frank, mir geht's blendend, vor allem, wenn ich bei dir als Host-Beisitzer sein darf. Da geht's mir großartig.
Meine Gänsehaut hat Gänsehaut.
Ist das so? Ist das so? Naja, es passt ja zum Weihnachtsbraten.
Ich habe noch keine Bounty auf eine Gans gesetzt, aber ich denke, das kann noch kommen. Unser letzter Gonzo-Auftritt liegt schon einige Zeit zurück und es ist unheimlich viel passiert. Und wir haben ja auch noch unseren Year-End-Hootenanny-Rückschau-Vorblick, wie immer wir das Ding nennen. Also wollen wir nicht zu viel vermischen, aber wir wollen ein paar Sachen heute besprechen. Und auch ein paar Sachen, die hier bei uns in der Show passiert sind im Radio. Und das große Thema die letzten Wochen war, wir hatten ja den Bundestrainer zu Gast und wir hatten Hinrich Akenau, den Geschäftsführer vom Golfverband Niedersachsen-Bremen. Und die habe ich beide gefragt, warum Deutschland in den letzten 47 Jahren, also in der Geschichte, seitdem Europa im Ryder Cup dabei ist, nur zwei Ryder Cup-Spieler produziert hat. Die Antworten waren interessant. Ohne auf die Antworten vom Bundestrainer und vom Hinrich einzugehen, was denkst du, warum das ist?
Naja, wir müssen schon auf die Antworten eingehen, weil ich habe das natürlich auch gehört, was ihr besprochen habt. Und beide haben recht. Und von daher muss man die Gründe wohl doch nennen, um es ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben in der Spitze nicht die Masse. Das klingt, wie hat das mal gesagt, Berti Vogts? Also wir haben in der Spitze nicht die Masse. Da hat er aber recht, Christoph Herrmann. Und das Zweite ist, dass wir nicht die Trainingsmöglichkeiten haben, dass wir sehr begrenzte Trainingsmöglichkeiten haben, durch die Qualität der Plätze, durch die Qualität der Grüns und so weiter und so weiter. Also das muss ich jetzt nicht alles wiederholen, aber ja, da sei jedem empfohlen, der es noch nicht gehört hat, sich das anzuhören. Der Bundestrainer hat es auf den Punkt gebracht, hat das sehr diplomatisch ausgedrückt. Er hat auch gesagt, dass Deutschland immer noch in Sachen Golf ein Anfängerland ist und so weiter und so fort. Auch darüber kann man ganz viel reden. Tradition, Sportsmanship, Wettbewerbsgedanke, wo ist Golf hierzulande angesiedelt? Hat es zu viel Prestige-Aspekt? Hat es zu wenig Sportsmanship-Aspekt von Wettkampf oder so oder Leistung? Will ich jetzt noch gar nicht reden. Dann sind wir wieder bei Handicap-Hybris und allen möglichen Dingen. Also ich glaube, das ist eine Melange aus all dem. Und was für mich, und da bin ich dann weniger diplomatisch als der Bundestrainer, was für mich dazu kommt, ist, dass die wenigen, die es nach oben schaffen, die er auch gesagt hat, wir haben eine Art exklusive Spitze, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Keine golfenden Eltern und. Und ich setze einen drauf und sage, die wenigen sind dann auch extrem schnell verwöhnt. Die haben noch nicht wirklich den absoluten Mega-Durchbruch geschafft, wie wir das aus anderen Ländern und von anderen Spielern kennen, aber die sind schon, ich nenne mal das Wort, saturiert. Die haben alle ein ganz tolles Auto, werden vorne und hinten gepampert. Und da fehlt mir, das ist hier vielleicht ein bisschen ideologisch, aber da fehlt mir so mehr der Biss. Die müssen ja nicht mehr. Die sagen sich vielleicht, naja, Major werde ich wahrscheinlich eh keins gewinnen, dafür reicht es ohnehin nicht und ansonsten geht es mir gut, warum soll ich mir denn da noch den Allerwertesten? Ich will das nicht pauschalisieren, ich will auch niemandem das unterjubeln, aber ich glaube, dass die Kämpfermentalität nicht gefordert wird. Sie wird möglicherweise sehr schnell überlagert mit, mögen ja alle eine Kämpfermentalität haben, aber sie wird schnell überlagert mit den Vergünstigungen, die man als Sportprofessional kriegen kann. Und wenn die Spitze hierzulande eine Spitze ist, dann kriegen sie die Vergünstigungen, auch wenn sie nicht internationale oder Weltspitze sind. Und da, glaube ich, liegt auch, aus all diesen Dingen formt sich da eine Gemengelage. Was ich tatsächlich total interessant fand und worüber wir ja auch schon oft gesprochen haben, wenn wir unterwegs sind, auf der Runde zusammen, über die Qualität der Golfplätze. Wir haben in Deutschland, das mache ich mich richtig unbeliebt, eine hohe Anzahl mediokrer Golfplätze. Das sind Wiesen, das ist alles nett für den Hobbygolfer. Das hat der Bundestrainer ja auch so gesagt. Der freut er sich. Und wenn es ein bisschen ans Eingemachte geht im Setup oder im Design oder sonst irgendwo, dann ist das Geschrei groß. Zu Recht wahrscheinlich, weil wir wollen ja alle irgendwie Spaß haben und eine Chance auf, was weiß ich, unser Par, unser Birdie vielleicht gelegentlich. Oder, aber für den Leistungslevel reicht es überhaupt nicht. Und da haben andere Länder uns in der puncto Qualität ihrer Plätze, und jetzt rede ich tatsächlich natürlich von den südeuropäischen Ländern, die allein klimatische Vorteile haben, wo du den ganzen Winter überspielen kannst. Von den USA mit den Colleges, mit den Highschools, wenn man sich sieht, das hat er ja auch erwähnt und kann sich das am Beispiel von Charlie Woods kann man das super nachverfolgen, wo die mit 12, 13, auf welchen Plätzen die schon gespielt haben. Und wenn man sich die College-Trainingsmöglichkeiten jedes Colleges, ich habe jetzt neulich wieder von Auburn was gesehen, da legst du dich hin und denkst dich, ja, gute Nacht. Kein Wunder, dass dort die Talente herkommen. Diese Colleges haben Einrichtungen und Plätze, da träumen in Deutschland 90% oder 95% aller Golfanlagen von. Was da in den Colleges an Spiel- und Trainingsmöglichkeiten da ist. Und ich glaube, aus diesem ganzen Geflecht von Gründen formiert sich dann so die Erklärung, warum wir halt nicht so wirklich viele haben.
Ja, es hört sich an, als ob da viel mehr nötig ist, als an ein paar Stellschrauben zu drehen. Und du hast ja auch gesagt, du hast ja sofort nicht nur von Golfprofis, sondern von Sportprofis geredet. Es scheint ja
Ja.
es hört sich fast so an, als ob Turniergolf mit den deutschen Tugenden gar nicht übereinstimmt. Denn man sieht es im Biathlon, man sieht es ja im Fußball, hört man es auch dort, dass die jungen Athleten nicht mehr den Drive haben, der Beste der Welt zu werden. Ja, was ist dein Ziel als Profi-Golfer? Oh, auf der PGA-Tour zu spielen, noch nicht mal ein Turnier zu gewinnen. Ich denke,
Ja.
das sind Sachen, die schwierig sind. Denn diese Kämpfermentalität fehlt ja wirklich und Gewinner wie Boris Becker und was weiß ich, wie sie alle heißen, die sind ja sowieso extrem unbeliebt. Ich fand interessant, was der Christoph gesagt hat über, dass Deutschland ein Anfängerland ist und diese Tradition, dass sehr wenige junge Spieler einen Papa haben, der ein Single-Digit-Handicap war. Diese
Ja,
Tradition, er hat das ja auf einem
ja,
Traditions-Angle
genau.
angesprochen, fand ich super interessant. Aber was mich am meisten gefreut hat, was er gesagt hat, und da hast du schon auch drauf angespielt, sind, wir haben einfach nicht die Plätze. Ja, du hast da deinen Finger auf dem Puls, wie dieser Golfboom in Deutschland, ich denke mal Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre vielleicht, wo die Anzahl der Golfanlagen in Deutschland von 0 auf 100 geschnallt ist, viel besser als ich. Und jedes Mal, wenn ich zu einem neuen Platz, was ja fast alle Plätze in Deutschland für mich sind, gehe und gucke mir an, wer hat denn das Ding überhaupt gebaut und designt, haben wir noch nie gehört, die Leute. Ja, ich meine, Arnold Palmer in Gliding, okay, alles klar. Die älteren Plätze, die es gibt ja welche, ja, aber
Absolut, ja.
in einem Umkreis von hier von 150, 200 Kilometern, da hast du ein Platz nach dem anderen, das sind ja gar keine Golfplätze.
Naja, und glaube ich, muss man noch dazu sagen, selbst wenn Architekten sind, und ich habe ja auch Kontakt mit Architekten und ich will die überhaupt nicht kritisieren, ganz im Gegenteil, die machen wirklich einen tollen Job. Aber die kriegen natürlich auch Anforderungen vom Auftraggeber. In Amerika, wenn du in den USA ein Platz gebaut wird, dann hast du dort ein generell golfaffine Publikum. Also da sind wir wieder beim Thema Tradition, die sind mit Golf aufgewachsen, da hat Golf gesellschaftlich einen völlig anderen Stellenwert. als bei uns.
Ja.
So, bei uns ist das immer noch ein Nischensport, dann wird es auch ewig bleiben, aus tausend Gründen, die hört dann wir wann anders. Aber ich kenne das, wenn hier ein Architekt kommt und sagt, ich entwerfe den Platz, dann kriegt er vom Bauherrn, vom Auftraggeber eine ganz klare Vorgabe, der Platz muss für jeden spielbar sein, weil ich in der Breite meiner Zielgruppe, meines Publikums, meines Einzugsgebiet eben halt keine Single- oder Scratch-Golfer habe, Single-Handicap oder Scratch-Golf habe, sondern ich habe einen was haben wir in Deutschland, Durchschnittshandicap, was, keine Ahnung, über 20, 28, was auch
Jedenfalls.
immer. Das heißt, die Ausgangslage ist, für diese Klientel, die muss die letztlich die Rechnung ja in irgendeiner Form bezahlen, entweder Mitgliedsbeiträge oder Green Fees, für diese Klientel wird ein Platz gebaut. Unsere Mentalität im Golfbereich ist nur, ich sag mal, ist nicht so Sportsmanship ausgerichtet wie zum Beispiel in Großbritannien oder auch in den USA. Bei uns ist das so eine Melange aus gesellschaftlicher Visitenkarte, bisschen Prestige, Handicap, Clubzugehörigkeit, ja, auch Sport, aber ist eine andere Ideologie dahinter, sagen wir mal so. Und wenn in den USA kommt der Auftraggeber und sagt, pass mal auf, ich will den härtesten, den was auch immer, den besten,
Den schwierigsten
den
Platz.
längsten, was auch krass ist, aber das ist wieder eine andere Geschichte und so weiter und so fort. So sind Plätze entstanden, auch die sind alt, ja, aber diese, wie Oakman, brutal harte Plätze, ja, das ist ein Platz, der nimmt dich auseinander. Wir haben da oft genug drüber gesprochen im Zusammenhang mit dem Ryder Cup. Das ist dort ein öffentlicher Platz. Das ist einer der schwierigsten Plätze der Welt. Das ist ein öffentlicher Platz. Und da können wir mit unseren Munis sowieso nicht mithalten. Und da kommt ganz viel zusammen. Und was noch eins ist, du hast es eben kurz angesprochen, wenn ich das noch sagen darf. Du hast Biathlon erwähnt, du hast Fußball erwähnt, im Zusammenhang mit jungen Sportlern, die sehr schnell sehr satt sind oder satt sein können. Das ist ja nochmal was anderes. Fußball ist eine Mannschaftssportart, ist der Deutschen liebstes Kind. Wenn du Biathlon nimmst, das ist eine Einzelsportart, aber die zum Beispiel ja ausschließlich verbandsgesteuert stattfindet. Also du bist immer in ein verbandgeführtes Team eingebunden und wenn du keine Leistung bringst, bist du raus. Im Golf ist es nicht so. Du hast zwar dein German National Team, du hast immer diese Teams, aber ansonsten hast du deine Saison, deine Wettkampfauftritte sind völlig individuell, du kannst machen, was du willst, du kannst spielen oder nicht spielen. Also da ist nochmal ein anderes, ich nenne das mal eine andere Leistungsstruktur, ein Leistungsschema als im Biathlon, wo es, im World Cup nicht funktioniert, wirst du zurückgeschickt in den IBU Cup. So, Feierabend. Erstmal wieder hocharbeiten. Gut, hier kannst du auch absteigen, weiter runter, aber du bist nicht komplett unter der Fuchtel eines Verbandes, der dich auch motivieren, der dich fördern, der dich pushen und der dich auch mal in den Allerwertesten denken kann.
Glaubst du, wir werden im Ryder Cup als nächstes einen weiteren Deutschen sehen oder jemanden aus einem Land, das noch nie im Ryder Cup vertreten war?
Oh,
Na.
ja, du, ich weiß, wir hoffen, dass Matti Schmidt das mal irgendwann in den
Ja,
Ryder Cup, ins Ryder Cup
das muss
klappt.
passieren. Das muss
Das
passieren.
muss passieren.
Ich meine jetzt, gerade
Nö.
jetzt diese Woche, zwei Norweger in den Top 50 in der World, der Welt.
Ja.
Zwei Norweger.
Ja. Ja.
Solche Sachen, irgendwie was stimmt da nicht. Und ich will auch keinem deutschen Architekten auf die Füße treten. Ich meine, Christian Althaus, Achim Reinmuth, die bauen super Sachen. Bin ich total dabei. Aber gerade hier in der Gegend, wo ich bin, da gibt es ja schon Plätze, da denkt man sich, boah, ey. Denn
Ja, gut, es
warum
gibt
würde
genug
ich
Plätze.
in einen Golfclub beitreten? Da brauche ich als erstes brauche ich einen Platz, den ich jede Woche spielen kann. Da interessiert mich nicht, ob die irgendwelche Allianzen mit anderen Plätzen haben wollen.
Ja.
Nee, ich brauche einen Platz, den ich jede Woche spielen kann. Das ist wichtig. Und dann die Leute, die da sind. Und da wurde halt, ich denke ich, in den Ende der 80er, Anfang der 90er, viel viele Sachen gebaut und wie du gesagt hast, wo dann jemand kommt, oh, ich will das, ich will das, ich will das, ich will das auf gar keinen Fall, ich will auf gar keinen Fall, dass die Leute hier 100 schießen, wo die Architekten dann mit umgehen müssen und das hat Christian Althaus ja auch schon hier bei uns erwähnt. Aber du warst gerade auf einem Trip, wenn ich das erwähnen darf, wo es einige gute Plätze gibt, sehr gute Plätze. Die besten Plätze der Welt. The Scottish Highlands.
Ja, das war so. Das
Erzähl uns
war.
doch ein bisschen davon.
Boah, wo soll ich anfangen und wie viel Zeit haben wir? Nein, es war ein wirklich ein einzigartiger Golftrip, den man sicherlich nicht jedes Jahr oder nicht mal jede 10 Jahre so macht. Das muss ich dazu sagen, vorweg schicken. Es ist auf Einladung von Golf Highland und der Highland Coast Hotels passiert, ein Zusammenschluss von Golfplätzen in den Highlands und der entsprechenden Hotels dazu. Und wir waren eine sehr kleine Journalistengruppe, die das Vergnügen hatte, doch einmal rund um die Highlands, also sozusagen die obere Kante von Schottland abzufahren, beginnend in Dornoch mit dem, glaube ich, jedem bekannten Weltklasseplatz Royal Dornoch, und dann auch wieder sozusagen von Westen kommend nach Dornoch zurück. Und auf dieser Route lag halt Royal Dornoch, Brora, Goldsby, Tyne, Rhea, Durness, Ullapool, Nairn und so weiter und so weiter. Also das war, ich glaube, wir haben in 11 Tagen 10 Plätze gespielt und danach gab es noch die Möglichkeit, ein paar Tage zu bleiben und dort im Großraum Inverness noch Plätze zu spielen. Wir haben tatsächlich es gar nicht geschafft, alle Plätze zu spielen. Cabot Highlands gibt es dann noch. Wie heißt es? Fort Rose und Rosemarkie und so weiter und so fort. Also das ist, ja, Schottland ist voll von Ecken, wo du gar nicht weißt, wo du zuerst auf den Golfplatz hingucken
Ja.
sollst, wohin du dich drehst. Du hast Weltklasseplätze, wenn man Linksgolf mag. Gibt ja auch wunderbare Inlandsgolfplätze in Schottland, gar keine Frage. Aber ich als Linksgolf-Fanatik, könnte ich schon fast sagen, war natürlich da extrem enthusiasmiert, was diesen Trip betrifft. Da siehst du, da schert es keinen, ob du auf dem Platz 100 schießt.
Ja.
Da nicht da beim Green Committee oder wo beschweren gehst, da gucken die dich an und sagen, weißt du was, da musst du mehr trainieren und besser spielen, da kommst du hier auch unter 100. Da werden nicht irgendwelche Plätze platt gemacht oder irgendwelche Sachen aus dem Weg geschafft, nur weil die Mehrheit der Mitglieder hier jammert und sagt, hey, wir können hier nicht spielen. Ja, dann müsst ihr besser spielen, so einfach ist
Das
das.
ist
Und du hast da einfach, und da merkst du es wieder, du hast eine komplett andere Mentalität, was die Sportsmanship, die Golfer, mit the Spirit of the Game und worüber wir alles hier reden und den Mund voll nehmen, das ist da einfach so. Du kommst dort mit jedem sofort ins Gespräch. Golf ist ein Connector, ist ein Multiplikator, bringt da die Menschen zusammen. Du weißt es, Machrihanish Dunes ist mein Heimatclub in Schottland auf der anderen Seite, also im Westen, auf der Halbinsel Kintyre. Da gehst du hin und da kommt auf einmal, stehe ich am Abschlag und da kommt einer, der hat beim BBC Symphonieorchester hat der Trompete gespielt und irgendwann steht man auf dem ersten Abschlag von Machrihanish Dunes und unterhält sich eine halbe Stunde über Till Brönner und Jazz und Trompete und was auch immer. Und ich muss sagen, das erlebst du, glaube ich, in Deutschland, in einem deutschen Golfclub
Nein.
nicht, weil da eine ganz andere, ja, ich würde mal sagen, Mentalität ist eine ganz andere Verbissenheit auch, eine ganz andere, das ist da alles unfassbar entspannend. Da haben wir schön 9 Loch Golf zusammengespielt und es war toll.
Ja, aber es sind ja auch wieder, ich meine, wenn man sich das überlegt, es sind ja wieder die Plätze. Ja, und ich habe auch
Genau.
schon lange her, aber auch viel Golf in Schottland gespielt. Und genau wie du gerade gesagt hast, wenn du irgendwo bei einem Club als Gast spielst und du bist fertig und du gehst ins Clubhaus und setzt dich an die Bar, dann kommt keiner und fragt dich, was hast du denn geschossen? Die erste Frage ist immer, wie hat dir unser
Hast Spaß
Golfplatz
gehabt.
gefallen?
Genau, und
Wie
wie hat
hat
dir
dir
unser
unser
Platz gefallen?
Golfplatz gefallen? Und dieser Stolz, den die Menschen dort auf ihren Platz haben und wie
Ja.
das Interesse, was sie haben,
Ja.
was Gäste und Leute von draußen über den Platz denken, das ist für die das Wichtige. Ja?
Richtig.
Und wir haben halt die Plätze nicht. Was hast du denn von unserem Golfplatz gesagt? Scheiße, ey.
Das wäre es nicht.
Habe ich auch 120, aber nein, das meine ich natürlich nicht so extrem. Aber genau diese Mentalität, ja, dieser Stolz, die Mitglieder von Clubs auf ihren Platz haben und auf ihr Clubhaus und auf allem drum und dran. Ja. Ich meine, das kann man nicht einfach so herzaubern.
Ja, das ist interessant. Das erinnert mich immer an den Spruch, was kann mein Club für mich tun? Nee, was kann ich für meinen Club tun oder für meinen Platz tun?
Ja.
Und das hast du dort. Und wenn du dich, und da sind wir auch bei dem anderen Thema Anfängernation, wie auch immer der Bundestrainer das genannt hat, wenn du dich ein bisschen mit dem Platz auseinandersetzt und dich ein bisschen auf das Thema einstimmst und vielleicht ein bisschen mit einem etwas wissenderen oder eingestimmteren Auge auf das guckst, was da vor dir liegt, 18 Loch lang, dann kommst du auch auf einen Weltklasse-Platz wie Royal Dornoch, hast du richtig Spaß. Da ist nichts zu schwierig. Das ist alles zu spielen. Und dann weiß man auch, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man auch, wie man mit einem blinden Schlag umgeht, ja, wo dann immer dieses Gejammer stattfindet, oh, so viele blinde Schläge.
Ja.
Wir hatten es gerade in selbst bei Tour Professionals in Royal Melbourne. McIlroy hat sich beklagt, zu viel blinde Schläge. Na klar, dass die das nicht wollen, ist völlig logisch. Aber das hört man ja auch von Hobbygolfern. Ich denke, ja, dann kauf dir ein Birdie-Book oder ein Yardage-Book und guck dir den Platz an. Dann weißt du, wie du spielen musst.
Ja.
Ob du dann
ja.
den Ball da umbringst, wo du hinbringst, ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, ich meine.
Aber.
Denn selbst diese Anfängergolfer werden ja darauf trainiert, erstmal den Ball so weit zu kloppen wie möglich. Und wenn sie dann auf einen alten Platz kommen, wenn sie dann auf einen alten Platz kommen, wo Präzision gefragt ist, nicht, ich meine, und wir haben uns oft drüber unterhalten, einige der besten Löcher der Welt sind kurze Par 4s. Ja, ob das jetzt in St. Andrews ist, ich weiß nicht, welches Loch ist, aber nicht, was weiß ich, 300 Meter. 280 Meter Par 4 ist, wo du wirklich Kontrolle über deinen Golfplatz, über deinen Golfball brauchst. Und das vermisse ich halt hier, aber wir wollen ja optimistisch sein, dass da irgendwie, ich suche immer noch nach einem Platz. Und ich bin übrigens nächstes Jahr AK65, wenn es da draußen einen Club gibt, der aufsteigen möchte in die Kreisklasse, dann rufen sie mich an.
Genau, du kommst direkt mit Caddy, kannst du sagen, ich bin dabei.
Ich weiß nicht, ob da Caddys erlaubt sind, aber gerne, du kennst ja meine Tasche, die ist nicht so schwer.
Genau.
Nein, also Schottland und ich kenne keinen in Deutschland, der sich so in Schottland auskennt wie du und der so eine Leidenschaft dafür hat. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute wissen, was da los ist. Und vielleicht kann man ja so die Tradition in den jüngeren Leuten auch ein bisschen reinflößen, indem sie ein bisschen was lesen über Golf und die Geschichte und gerade über Schottland. Und ganz wichtiges Thema, nicht wahr?
Ja, da fängt das Problem ja schon an. Da fängt das Problem ja schon an. Das ist auf den gängigen Apps ist das nicht so weit vertreten. Da sind andere Sachen, die da propagiert werden. Aber das gehört halt in meiner Wahrnehmung mit dazu, um ein generelles Verständnis für dieses Spiel zu entwickeln und auch für die Dinge, die zu diesem Spiel gehören und wie man das Spiel angehen muss. Ich denke da immer, es gibt wunderbare Beispiele oder wunderbar schlechte Beispiele, muss man tatsächlich sagen, wo Thema Wahl des Abschlags, wo mir jemand aus einer verantwortlichen Funktion, und zwar einer übergeordnet verantwortlichen Funktion in Deutschland sagt, sehr geehrter Herr Basche, warum gehen Sie denn auf den blauen Abschlag? Da habe ich gesagt, ja, weil ich 65 bin und die Länge nicht mehr habe und ich soll, dem muss den Platz spielen, der meiner Schlaglänge entspricht. Und dann sagt dieser ansonsten total nette Mensch zu mir, sagte, ja, aber wenn Sie von Gelb spielen, dann weil sie immer zu kurz sind. Ja, sage ich, dann kann nicht nur sein, dann haben sie das Spiel nicht verstanden. Denn das ist ja schon eine Problematik, wenn ich heute auf deine alten Tage zum Softie geworden. Und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich halte mir nur die Chance auf ein Paar aufrecht, weil ich einfach die Schlaglänge nicht mehr habe. Und deswegen gibt es unterschiedliche Abschläge. In anderen Ländern gibt es 5 unterschiedliche Abschläge.
Ja.
Oder 7. Ich habe das schon auch mit 7 Abschlägen oder 6 erlebt.
Ich meine, so. Das Wichtige ist ja, ich meine,
das mag ich ja nicht. für das Spiel schon an. Das freut mich.
Ja, aber das Wichtige ist ja gerade, und ich kann mich daran erinnern, wie wir dieses
Ja,
Jahr in Red mal
das
gespielt haben.
Grundverständnis ist.
Wie wir dieses Jahr in Red mal gespielt haben. Und ich weiß nicht, wir haben von den, was immer das, welche Farbe das war, aber wir haben von den Abschlägen gespielt, wo die Hindernisse vom Tee im Spiel waren. Ja, wenn wir nach hinten gehen, dann sind die Hindernisse, die Arnold Palmer da hingebaut hat, überhaupt nicht im Spiel.
Genau.
Darum geht es ja. Es geht nicht darum, welches Handicap man hat oder
Das
wie.
ist so.
Ja, es geht darum, dass man den Platz so spielt, wie er gebaut worden ist, dass man das da reinkriegt. Ein Platz, den ich ganz kurz erwähnen möchte, ist der Stefan Blöcher war ja hier vom der Hockeyspieler. Und der ist ja Mitglied im Golfclub Georgenthal in der Nähe von Wiesbaden. Ein Platz gebaut von unserem Freund Christian Althaus. Kennst du diesen Platz, Michael?
Genau. Ich kenne den Platz, ich habe den Platz schon gespielt. Landschaftlich sensationell, ist eine begrenzte Lage. Der gute Christian muss so ein bisschen zaubern, um da 18 Bahnen reinzukriegen. Und ich finde, das hat er auf hervorragende Weise geschafft. Also Georgenthal, die feiern übrigens, haben dieses Jahr übrigens ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert, wenn ich das recht erinnere, 25, ja. Toller Platz. Toller Platz, richtig, richtig toller Platz.
Also ich war noch nicht da, aber die Fotos, die ich gesehen habe und mit den Leuten, die ich gesprochen habe, die da gespielt haben, ist das also wirklich das, was man, was ich mir auf jeden Fall irgendwann mal angucken will. Es ist ja auch ein Hotel dabei und diese
Ja.
Bowl oder dieses Tal, wo der Platz da ist, also soll schon außerordentlich sein.
Ja.
Wir haben unser Year-End-Review, deswegen wollen wir nicht über das letzte Jahr sprechen und nicht über das kommende Jahr. Das machen wir dann so Richtung 1. Januar zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber gute Nachrichten. Du weißt, wir hier in unserem Team gibt es ja Leute, die haben ihren Finger auch auf dem Puls des
Ja.
Marketings, die sehr im Marketing beruflich unterwegs sind und ich habe da ja auch einige Erfahrungen gesammelt in meinem vorherigen Leben. Und die guten Nachrichten sind, dass die großen Firmen sich langsam von Influencern abwenden. Endlich sollte man sagen, dass da jetzt wirklich mehr geguckt wird. Was das eigentlich bringt, welche Influencer mit der Corporate Identity und dem Leitbild dieser Firmen übereinstimmen. Ja, ich meine, es macht für mich keinen Sinn, dass sich eine Firma wie Mizuno mit einem Influencer zusammentut, der für Durchschnitt steht. Ich habe und ich weiß nicht, ob wir das heute besprechen, aber ich habe ein ich denke, das nennt man einen Hörerbrief bekommen. Ist ja kein Leserbrief, ist ein
Ja,
Hörerbrief, ja.
ja.
Mit einem anonymen Artikel über dieses Phänomen, über Influencer Marketing und besonders Golf-Influencer Marketing in Deutschland. Und es ist super geschrieben. Wie gesagt, weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber es gibt ein paar interessante Sachen, die ich ganz kurz, die lese ich einfach mal vor. Und zwar geht es ja darum, und wir haben uns ja letztens auch über Clickfarms unterhalten und so weiter. Und zwar geht es hier einmal um die Kritik aus der Community. Und da steht, abseits der reinen Zahlenproblematik gibt es eine wachsende Kritik an der Qualität und Authentizität vieler Golf-Influencer. Viele dieser Influencer sind keine herausragenden Golfer, missachten teilweise grundlegende Regeln und die Etikette des Sports und tragen wenig zur eigentlichen Golfkultur bei. Genau das, was Gegenteil von dem, was wir wollen. Außer der reinen Selbstdarstellung. Sie inszenieren den perfekten Sonnenuntergangsshot oder den glamourösen Urlaub, anstatt fundierte Tipps zu geben, die Faszination des Sports zu vermitteln oder die Community wirklich zu engagieren. Dies führt zu einer Entfremdung von der traditionellen Golf-Community, die Wert auf sportliche Leistung, Etikette und den Geist des Spiels legt. Das kommt langsam endlich durch. Ich wünsche mir, dass wir beide das Thema auch nochmal auffassen, wie sich Marken, die wir ja auch, oder ich, die auch das letzte Mal ziemlich da an die Wand gestellt habe, und vor allen Dingen die Golfer, ja, wie die sich beschützen können, indem sie sich einen Account angucken und auf einen Blick, wie jeder Zehnjährige sehen kann, ob das ein Fake-Account ist oder nicht. Ja,
ja.
Ein Influencer mit 35.000 Followers, der auf Instagram keinen blauen Haken hat, weil er zu geizig ist oder weil er nicht kriegt vom Instagram, sollte ignoriert werden. Ein Influencer, der 20.000 Follower hat und selbst 15.000 anderen Accounts followt, ist genau das Gleiche. Ja? Und wir haben es besprochen mit Stefan Maywald zusammen. Ja?
Genau.
Denn im Print geht ja diese Entwicklung auch in diese Richtung. Ja, ich glaube, Stefan hatte das mit dem mit der Reisezeitschrift Meran und dem Oldtimer-Magazin für Porsche verglichen.
Mhm.
Ja, es scheint sich in die Richtung von Nano-Influencern, die wirklich was zu sagen haben und dazu
nicht
beitragen,
krass,
zu bewegen. Ja, hab ich jetzt mit meinen Leuten hier, mit dem Christoph Redl auch aus München, der da total drin ist, besprochen. Und es scheint in die Richtung zu gehen. Eine Sache möchte ich noch ganz kurz sagen, bevor du vielleicht noch etwas dazu sagen musst. Aus diesem Artikel, der wirklich, oder Artikel ist kein Artikel, ist ein Brief, der richtig gut geschrieben ist. Und es geht auch hier um die rechtliche Dimension. Und hier steht, ein weiterer wichtiger Aspekt, der Unternehmen zur Professionalisierung zwingt, also zu checken, ob diese Leute sind die rechtlichen und steuerlichen Risiken. Kostenlose Übernachtung, Sachleistung oder Reisen sind geldwerte Vorteile und müssen korrekt versteuert werden. Bei Nichtmeldung an die Künstlersozialkasse oder das Finanzamt drohen Bußgelder.
So ist das.
Und das sind ja genau die Schnorrer. Ja,
ja.
Der berühmte Satz, Influencer hießen Führer Schnorrer, das machen die ja. Und jetzt ist der Druck auf den Unternehmen so hoch, ihre Kooperation mit den Leuten. Und ich finde das super. Es gibt super Influencer. Aber diese Kooperation professionell und wasserdicht zu gestalten.
Ja.
Freust du dich auch darüber?
Ich freue mich sehr darüber. Und ich finde vor allen Dingen den zweiten Aspekt, den du eben genannt hast, hochinteressant, weil das erlebe ich in meiner beruflichen Praxis auch ständig. Für mich ist es ganz entscheidend die Frage, was versprechen sich eigentlich die Gastgeber, die Verkäufer davon, auf diese Art und Weise Werbung für ihre Produkte, für ihr Produkt Hotel, für ihr Produkt Golfplatz zu machen. Das ist für mich immer die ganz entscheidende Frage. Und ich habe es in vielen, 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 sagen wir mal, Kontakten, Reisen, Trips, wie auch immer man das nennen mag, festgestellt, dass ein wesentlicher Aspekt dieser Influencer-Beschickung ist, man macht sich das Thema PR relativ einfach. Man lässt die kommen, spendiert denen eine Runde Golf, das kostet nichts, das ist eh egal, und dann füttert man sie noch ein bisschen ab, dann machen sie ein paar bunte Fotos und dann sind sie weg, da muss man nicht nacharbeiten, man muss keine Pressemappe, man muss keine Informationen liefern, man muss nicht mal
da sein.
Qualitativ hochwertiges Bildmaterial liefern und. Und ich stelle fest, und das ist nur ein ganz kurzer Anriss, da wird auch von mir im nächsten Jahr noch etwas, ein paar Sachen zu kommen auf schriftliche Art und Weise, dass die Unternehmen und teilweise auch die PR-Agenturen es überhaupt nicht mehr gewohnt sind, eine substanzielle Lieferung von Informationen oder eine substanzielle Vermittlung von Informationen vorzuhalten. Wenn du als Journalist irgendwo gewesen bist, als seriöser Oldschool-Journalist, wie ich einer bin, und versuchst hinterher noch zusätzliche Informationen zu dem Sujet zu kriegen, läufst du ins Leere, weil die darauf gar nicht mehr vorbereitet sind. Ist ja viel einfacher, irgendjemanden, der bunte Bildchen macht und seine Nase ins Bild hält, einzuladen. Eine Nacht, danke, Wiedersehen, Thema erledigt, muss ich mich nicht groß mit rumquälen oder mit dem, was dazugehört. Das stelle ich zunehmend fest. Und zum Beispiel, das ist etwas, was wir jetzt gerade bei diesem von dir freundlicherweise angesprochenen Highlands-Trip genau andersrum gemacht haben. Die Highlands, diese Golf Highlands Vereinigung der Golfanlagen in den Highlands hat gesagt, wir müssen, haben eine bestimmte Zielgruppe. Und diese Zielgruppe, die muss sich das auch die Zeit haben und natürlich auch die finanziellen Mittel haben, um sich eine solche Reise, teilweise als Rundreise oder als gezielte Reise, aber du musst immerhin da erstmal hin, du brauchst ein Mietauto, du musst, also das machst du nicht mal eben an anderthalb Nachmittagen. Das heißt, die Zielgruppe, die du dort ansprichst, das sind überhaupt keine Leute, die auf Instagram oder in anderen sozialen Medien ihre
Genau.
Aktivitäten sozusagen koordinieren oder sich davon inspirieren lassen. Die haben einen ganz anderen Zugang zu der Information. Und das ist der Hintergrund, dass man sagt, da soll fundierte Information geliefert werden. Das ist Arbeitsreise gewesen. Das war anstrengend. Das hat es Gespräche gegeben, da hat es Interviews gegeben, da hat es Fakten, Recherchen gegeben und so weiter und so weiter. Das war kein Urlaub, wo du mal schnell irgendwo hinfährst und mal schon ein paar bunte Bildchen machst und dich abfüttern lässt und dann bist du wieder weg und machst irgendwie drei Spots im Internet und das war's dann. Aber dort ist man genau auf dem Trichter, geführt übrigens von Neil Hampton, dem General Manager von Royal Dornoch, und der weiß nun wirklich, wie es geht in dieser Branche. Also das wäre nicht General Manager in Royal Dornoch, die ganz klipp und klar gesagt haben, wir wollen unsere Zielgruppe qualifiziert und substanziell ansprechen. Deswegen sind da keine Influencer bei dieser Reise dabei gewesen. Nicht, dass ich mich damit loben will, aber oder hervorheben will, aber das ist genau, und das ist das, was mich an der Information freut, dass offensichtlich auf der anderen Seite mittlerweile mal ein Nachdenken eingesetzt hat, wen erreichen wir damit überhaupt? Außer den Influencer selbst, der seine Nase ins Bild hält. Das ist für mich der entscheidende Faktor an dieser ganzen Geschichte. Und ich hoffe, dass das auch in der gesamten Branche sich wieder umdreht, sodass man wirklich auch eine qualifizierte Information substanziell vermitteln kann und vor allen Dingen von der anderen Seite auch die entsprechende Unterstützung dabei kriegt und nicht bei einer Fachfrage 5 Monate auf eine Antwort wartet oder gar keine mehr kriegt, weil auf Fachfragen und wie gesagt, substanzielle Informationen niemand mehr vorbereitet ist, weil sie alle, und das sage ich jetzt ganz bewusst, durch dieses Influencer-Wesen versaut worden sind.
Gonzo Golf at its finest.
Ja.
Da müssen wir nochmal nachhaken. Und wenn du sagst, hier jetzt, da kommt noch auch was von dir,
Ja, ich hab da noch einen Artikel in der
nächstes
Pipeline zu
Jahr.
dem Großthema Kommunikation und so. Das können wir dann beim nächsten Mal
Vielleicht
besprechen,
fassen wir
wo
das
der
dann nochmal
entscheidend
auf.
wird.
Und aber es hat mich sehr gefreut, das zu hören, dass das also jetzt, dass sie sich endlich mal darüber Gedanken machen. Ja, also.
Naja, wer seriöse Promotion, Public Relations betreibt, der hat natürlich auch, was du sagst, Nano-Influencer, der weiß, wen er als Influencer einladen kann, wem er vertrauen kann und wer wirklich eine fundierte, und davon gibt es, die nicht sich selbst in den Vordergrund rücken, sondern tatsächlich das Produkt, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dann ist mir das alles recht und dann bin ich da voll, stehe ich da voll dazu und dahinter. Wenn die vermittelte Information substanziell und qualifiziert ist, ist alles gut. Aber wenn du vernünftige PR und Promotion für deine Golfanlage, für dein Hotel, für deine gesamte, was auch immer, Resort machen willst, dann musst du die Mischung haben, aber du musst in der Lage sein, substanzielle Informationen zu vermitteln und du musst dafür deine entsprechenden Kommunikationsmittel und auch Kommunikatoren an der Hand haben. Das ist alles.
There
So.
you go. Das ist alles, lieber Michael. I love Gonzo Golf.
Me too.
Vielen Dank, dass du
Immer gerne.
wieder dabei bist. Wir sehen uns, ich denke, in ein paar Wochen zum Year-End.
Also zwischen Weihnachten und Neujahr,
Ja,
also
denn
lange hin.
es ist ja einiges passiert und
Oh ja.
du erwartest ja auch sehr viel im neuen Jahr,
Ja.
wie wir alle. Und es gibt ein paar Neuigkeiten aus allen Ecken, ob es jetzt neue Plätze sind. Crenshaw baut ja jetzt auch in Pinehurst.
Ja, genau.
Da ist unheimlich viel los. Und ja, dann machen wir das in ein paar Wochen.
Genau.
Lieber Michael, herzlichen Dank. Wir sehen uns. Ich habe
Danke
noch
dir.
einen Satz zum Schluss hier.
Ich auch noch einen Merry Christmas, everybody.
Oh, Merry Christmas, everybody. Wollen wir Last Christmas singen?
Da müssen wir
Mein
eigentlich. Nein.
letzter Satz ist Drehschluss, Bier hier. Das ist Marketing.
Das ist Marketing.
Wir sehen uns. Meine Damen und Herren, das war's. To the Linksland.
Golf Show.